wo Luther auf der Wartburg die Bibel übersetzte. Luther wurde von Friedrich von Sachsen auf die Wartburg entführt. Die katholischen Führer hatten sich über einen vermeintlichen Tod schon gefreut und die Mehrheit des deutschen Volkes war wegen seines Verschwindens aufgebracht. Sie verlangten nach mehr und einer der katholischen Führer meinte, der einzige Weg, uns selbst zu retten, ist, dass wir Fackeln anzünden und die Welt und in der Welt nach Luther suchen, um ihn dem Volke wiederzugeben, das nach ihm verlangt. Die Menschen erfuhren, dass er aus Sicherheitsgründen verwahrt wurde. Dies steigerte das Interesse an seinen Schriften und andere Menschen spürten die Verantwortung, sein Werk fortzuführen. Satan versuchte, die Reformation durch falsche Propheten in Misskredit zu bringen. Diese Leute inszenierten sich mit der Reformation, verkündigten aber eine Lüge. Eigene Gefühle, Empfindungen und Erfahrungen als Maßstab für Glauben und Handeln. Einer behauptete, vom Engel Gabriel unterrichtet worden zu sein. Die Fanatiker gingen nach Wittenberg und Melanchthon, ihren Forderungen aufzudrängen. Er schreibt, die Anführer dieser Bewegung sagten, wir sind von Gott gesandt, das Volk zu unterweisen. Wir haben vertrauliche Gespräche mit Gott und wissen, was geschehen wird mit einem Wort. Wir sind Apostel und Propheten und berufen uns auf Dr. Luther. Entschuldigung, das hat nicht Melanchthon gesagt, sondern das waren diese Verschwörungstheoretiker, diese Schwärmer, wie wir später sehen. Melanchthon sagte, diese Leute sind ungewöhnliche Geister. Aber was für Geister? Wir wollen auf der einen Seite den Geist Gottes nicht dämpfen, auf der anderen aber nicht vom Teufel verführt werden. Die Früchte dieser Anhänger waren katastrophal. Menschen vernachlässigten ihre Bibel. Studenten widersetzten sich jeder Einschränkung. Die Reformation war gefährdet. Ausgerechnet in den eigenen Reihen kam ein Versuch auf, alles sei umsonst. Die Vertreter des Papsttums sagten, noch ein Versuch und alles ist zurückgewonnen. Luther auf der Wartburg hörte von diesen Ereignissen und er sagte, ich habe erwartet, dass Satan uns eine solche Plage schicken würde. Die Fanatiker schadeten der Reformation mehr als die Anhänger des Papsttums, sagt er. Die Stadt Wittenberg fiel dem Fanatismus zum Opfer. Es gab auch damals große Aufstände. Die Gegner der Reformation gaben Luther die Schuld an der Gesetzlosigkeit in der Stadt. Das Wort bricht den Bann. Nach einiger Zeit entschloss sich Luther, nach Wittenberg zurückzukehren und das Volk strömte herbei, um Luther zu hören. Wer die katholische Messe mit Gewalt abschaffen wollte, den ermahnte er. Das ist interessant. Die Messe ist das böse Ding und Gott ist ihr Feind. Sie sollte abgetan werden und ich wollte, dass in der ganzen Welt allein das evangelische Abendmahl gehalten würde. Das sollte man es niemand entreißen. Wir müssen diese Sache in Gottes Hände lassen. Sein Wort muss arbeiten und nicht wir. Was im Klartext heißt, er versucht durch Überzeugung, durch Reden, durch Überzeugungskraft die Menschen zu erreichen und nicht mit Gewalt. Predigen will ich's, sagen will ich's, schreiben will ich's, aber zwingen, dringen mit der Gewalt will ich niemand. Denn der Glaube will willig und ohne Zwang angezogen werden. Nehmt ein Exempel an mir. Ich bin dem Ablass und allen Anhängern des Papsttums entgegen gewesen, aber mit keiner Gewalt. Ich habe allein Gottes Wort getrieben, gepredigt und geschrieben. Sonst habe ich nichts getan. Die ganze Woche predigte Luther. Das Wort Gottes brach den Zauber des Fanatismus. Die Schwärmer forderten ein Gespräch mit Luther. Im Gespräch entlarvte er sie als Hochstapler. Der Fanatismus wurde eine Zeit lang eingedämmt. Später brach er erneut aus. Vom Schatten zum Licht auf Seite 176 lesen wir: Die Heilige Schrift war für sie nichts als ein toter Buchstabe und alle schrien: Geist, Geist, aber wahrlich, ich gehe nicht mit, wohin ihr Geist sie führt. Der barmherzige Gott behüte mich ja vor einer Kirche, darin lauter Heilige sind. Ich will da bleiben, wo es Schwache, Niedrige, Kranke gibt, welche ihre Sünden kennen und empfinden, welche unablässig nach Gott seufzen und schreien aus Herzensgrund, um seinen Trost und Beistand zu erlangen. Einer der eifrigsten Fanatiker war Thomas Münzer. Seine These lautete: Die Autorität des Papstes wurde durch die Autorität der Schrift ersetzt. Dies sei eine andere Form des Papsttums. Das heißt so viel wie: Der Papst ist schlecht, die Schrift ist ebenso schlecht. Wer diesen Geist besitzt, sagt Münzer, besitzt den wahren Glauben, auch wenn er niemals in seinem Leben die Heilige Schrift zu Gesicht bekäme. Welchen Geist er wohl meint? Einige Schwärmer verbrannten ihre Bibeln. Ihre These, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Sie widersetzten sich auch der weltlichen Obrigkeit. Dies führte zu Aufständen und Kriegen. Die katholischen Fürsten sahen die Schuld in Luthers Lehre. Viele im Volk standen Luther nun feindlich gegenüber. Die katholischen Leiter sahen schon das baldige Ende der Reformation. Die Methoden Satans sind heute die gleichen. Sünde wird als Gerechtigkeit und Gerechtigkeit als Sünde dargestellt. Auch heute bemüht sich der Teufel, Menschen von der Schrift wegzubringen. Sie sollen lieber ihre Gefühle und Eindrücke folgen. Luther kämpfte mit dem Wort Gottes, gegen die Autorität des Papstes, gegen die rationalistische Philosophie und gegen den schwärmerischen Fanatismus. Nach seiner Rückkehr von der Wartburg stellte Luther das Neue Testament fertig. Die Priester waren beunruhigt. Natürlich waren sie diejenigen, die das Wort weitergeben, die Vollmacht hatten, das Wort weiterzugeben, in ihrem Sinne. Das deutsche Volk konnte nun die Bibel in ihrer Sprache lesen und brauchte keine Priester mehr. Mit Erlassen, Bannflüchen, Strafen versuchte Rom, die Bibel zu verdammen. Je mehr Rom gegen die Bibel kämpfte, desto höher war das Interesse an dem Wort Gottes. Die Reformation der Bibel gab die Übersetzung der Bibel gab der Reformation einen neuen Aufschwung. Die Ketten des Aberglaubens und Unwissenheit wurde gesprengt. Menschen aus allen Schichten verteidigten mit der Bibel die Reformation. Priester und Mönche waren ihnen unterlegen. Vom Schatten zum Licht, Seite 180, lesen wir: Doch Priester und Mönche, die weder die Schrift noch die Kraft Gottes kannten, waren denen, die sie als ungebildete Heretiker beschrieben hatten, vollkommen unterlegen. Leider, sagte ein katholischer Schriftsteller, hatte Luther die Seinigen überredet, man dürfe nur den Aussprüchen der heiligen Bücher Glauben schenken. Menschenmassen hörten den ungebildeten Männern zu, die sich sogar mit gelehrten und beredeten Theologen auseinandersetzten. Die beschämende Unwissenheit dieser großen Männer wurde offenbar, als man ihren Argumenten die einfachen Lehren des Wortes Gottes gegenüberstellte. Arbeiter, Soldaten, Frauen und sogar Kinder waren mit den Lehren der Bibel besser vertraut als Priester und Gelehrte. Zur Zeit Luthers gab es zwei Gruppen von Wiedertäufern bzw. Täufern. Eine Gruppe, die im Fanatismus steckte, waren die Zwickauer Propheten. Einer von ihnen war Thomas Müntzer. Die Zwickauer Schwärmer waren Menschen, die behaupteten, Propheten zu sein, mit Gott in besonderem Kontakt zu stehen und neue Offenbarungen von ihm direkt zu empfangen. In Zwickau hatten sie schon viel Unruhe und Unordnung angerichtet, waren aber vom Rat der Stadt vertrieben worden. Der radikalste war der Prediger Thomas Müntzer. Der kam nach einer Wanderung durch viele Orte nach Altstädt in Thüringen. Drei andere, die Tuchmacher Nikolaus Storch und Thomas Marx und der frühere Wittenberger Student Markus Stübner, kamen nach Wittenberg und verwirrten dort durch ihre schwärmerischen Lehren die Gemüter. Die Sakramente, besonders die Kindertaufe, verwarfen sie und das äußere Wort der Schrift achteten sie gering. Das innere Licht, die innere Stimme des Geistes, sollte alles tun. Eine andere Gruppe, die ohne Fanatismus nach der Bibel lehrte und lebte, waren die Täufer. Balthasar Hubmaier war ein gebildeter Theologe, der zur Täuferbewegung zählte. Und es ist interessant, was man unter Balthasar Hubmaier zu erzählen weiß. Balthasar Hubmaier hatte einen ähnlichen Werdegang wie Luther. Er war ein sehr kluger und frommer Mann. Er studierte in Freiburg und promovierte als Theologe. Er folgte seinem Lehrer und Vorbild Johannes Eck. 1516 forderte er zur Verfolgung von Regensburger Juden auf und war maßgeblich an der Zerstörung der Synagoge beteiligt. Sein Vorbild Eck war ein vehementer Gegner Martin Luthers und forderte Luther immer wieder heraus, bis zum Schluss. 1937 brachte dieser die sogenannte Eckbibel heraus, die theologisch direkt gegen Luther wendete und deshalb zu der katholischen Korrekturbibel zählt. Hubmaier kam 1521 in Waldshut zu einer Begegnung mit Reformatoren und mit dem Täufertum in Kontakt. Er war zu dem Zeitpunkt sehr katholisch, aber durch eine Begegnung mit den Reformatoren schloss er auch Freundschaft mit Zwingli. Diese hielt jedoch nur für eine kurze Zeit, da Hubmaier die Kindertaufe ablehnte, durch seine Erkenntnis, die er gewann. Außerdem stand er interessanterweise für Gemeindezucht und Ablehnung des Eides. Also wenn jemand schwört, sagte Hubmaier, wäre das nicht biblisch. Man sollte also keinen Eid auf die Bibel leisten. Er wurde nach einer Herausgabe vom christlichen Tauf in Zürich eingesperrt und widerrief zunächst unter Androhung der Todesstrafe seine Schriften. Später verfasste Hubmaier unter dem Motto »Die Wahrheit ist untödlich« eine Schrift gegen die gewaltsame Bekehrung zum Glauben. Einer, der das Judentum verfolgte, wie wir nun gehört haben, schwenkt um zum Prediger gegen Gewalt. Er trieb die Reformation in Waldshut und in Zürich maßgeblich voran. 1528 wurde er vom Erzherzog Ferdinand I. unter dem Vorwurf von Aufruhr verhaftet und in Wien als Aufrührer und Ketzer verbrannt. Seine Frau wurde 3 Tage später in der Donau ertränkt. Das Trienter Konzil schrieb die Exkommunikation Hubmaiers mit dem Titel Ketzerfürst fest. Sie wurde bis heute nicht aufgehoben. 1526 gab es in Zürich ein Gesetz, wie schon erwähnt, das die Mündigtaufe verbot und mit dem Tode bestrafte. 1527 wurde Felix Manz als erster mit Billigung Zwinglis in den Limmat ertränkt. Also auch Zwingli, der eigentlich reformatorisch ein sehr umfängliches Werk auch schrieb, hat mit Gewalt seine Widersacher eliminiert. Wir sehen auch die andere Seite, konnte durchaus auch mit Gewalt agieren. Bis 1530 war Luther gegen die Gewalt der Täufer. Er sagte, man soll die Ketzer mit Schriften, nicht mit Feuer überwinden. Auf dem Zweiten Reichstag zu Speyer im Jahr 1529 wurde die Verfolgung der Täufer beschlossen. Die Fürsten erkauften in ihren Protestnote ihre Glaubensfreiheit, indem sie der Todesstrafe gegen die Täufer zustimmten. 1530 änderte auch Luther seine Meinung. Er nannte die Täufer Winkelprediger, Rottengeister, reisende Wölfe in Schafskleidern, verblendet und verstockt. Wir sehen auch, dass Luther hier eben nicht die ganze Wahrheit erkannte. Auch er konnte nicht die Schrift im ganzen Umfang begreifen, sonst hätte er dieses nicht geduldet. Es gibt verschiedene Arten von Fanatismus. Im linken Graben der liberale, der gefühlsbetonte, der charismatische Fanatismus. Im rechten Graben der gesetzliche, der gefühlsbetonte. Die Forderung nach Toleranz kann schon intolerant sein. Es wird nicht mehr unterschieden zwischen Sach- und Personentoleranz. Ich kann sagen, ich bin mit einer bestimmten Sache nicht einverstanden, respektiere aber andere Menschen, die das anders sehen und leben. Die intolerante Forderung nach Toleranz sagt, wenn du meine Meinung nicht annimmst, bist du intolerant und fanatisch. Ein Fundamentalist. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Satan es mit dem Feuer des Fanatismus versucht, wenn es ihm nicht gelingt, die Menschen durch Gleichgültigkeit kalt zu stellen. Nachzulesen in Intellekt, Charakter und Persönlichkeiten von Ellen White. Die Wirkung, wenn du mir widersprichst, bist du gegen Gott. Von Gottes Geist ja nicht dämpfen. Aber wir müssen dennoch sehr vorsichtig sein, unsere Meinung mit dem Willen Gottes gleichzusetzen. Sie machen ihre Ideen zum Maßstab für andere. Machen Zweitrangiges zur Hauptsache. Stellen falsche Regeln auf und erwarten von anderen, dass sie ihre Ideen annehmen. Haben einen Tunnelblick. Sie können nur ihre eigenen Ideen sehen und hören meist schlecht zu. Sie wollen die Lehrer sein. Sie sind immun gegen Zurechtweisung. Wenn sie auf Widerstand stoßen, ist das für sie ein Beweis, dass sie richtig liegen. Jesus hat ja gesagt, dass wir verfolgt werden. Sie machen sich selbst zu Märtyrern. Sie reißen Aussagen der Bibel aus dem Zusammenhang. Sie diskutieren über Themen, die nicht klar offenbart sind. Die Bibel offenbart eben nicht alles, was es über Gott und die Wahrheit zu sagen gibt. Manche Dinge sind nicht klar offenbart. Manches behauptet die Bibel einfach nur kurz, ohne es bis ins Detail zu erklären. Wir müssen nicht alle Spannungen der Bibel auflösen. Sie spielen mit den Zeitpunkten. Manche setzen immer wieder ein Datum für die Wiederkunft Jesu fest. Sie verdammen diejenigen, die ihre Ansichten nicht annehmen. Sie reagieren ärgerlich, wenn man ihre Meinung nicht annimmt. Sie dulden keine andere Meinung und sie reden über die Fehler anderer. Sie rühmen sich ihrer Unabhängigkeit. Niemand kann ihnen etwas sagen, nur Gott steht über ihnen. die goldene Mitte finden. Beschäftige dich mit dem Leben und Wesen Jesu. Jesus lebt ganz nach dem Willen des Vaters, aber er war nie fanatisch, niemals taktlos. Ursache für Fanatismus ist ein falsches Gottesbild. Sie denken, Gott erwartet das von ihnen. Das hat auch Luther zu seiner anfänglichen Zeit getan. Er dachte, er kann durch Werke, durch Kasteien, durch Gebete, die er Tag und Nacht betete, Gott gefallen. Und er zerbrach fast daran. Wenn du das Leben Jesu studierst, wirst du Gottes Charakter besser kennenlernen. Eine Empfehlung ist das Leben Jesu von Ellen White. Hier wird klar und deutlich erzählt, wie Jesus für uns und unsere Sünden dagewesen ist, wie er starb am Kreuz durch sein Blut. Mache Jesus zu einem größeren Vorbild. In Diener des Evangeliums lesen wir, wer Christi Beispiel folgt und kein Schwärmer sein, wird kein Schwärmer sein. Er wird Ruhe und Selbstbeherrschung pflegen und der Friede, der das Leben Christi kennzeichnet, wird sich in ihm bekunden. Beschäftige dich mit dem Leben und Wesen Jesu. Suche nach der Gerechtigkeit durch den Glauben, die auch Luther erfuhr. Die biblische Erkenntnis, dass wir durch eigene Anstrengungen unmöglich etwas zu unserer Erlösung beitragen können, ist so wichtig. Sie lässt uns demütig vor Gott sein. Wenn ich weiß, wie viel Gnade und Barmherzigkeit ich selbst brauche, hilft es mir, gnädig und barmherzig mit anderen zu sein. Für die Gemeinde geschrieben, schreibt Ellen White, wer sich eingehend mit dem Wort Gottes befasst und demütig ist, braucht keine Angst zu haben, in Extreme zu verfallen. Wichtig ist, dass Christus durch den Glauben in ihm lebt. Er, unser Vorbild, war demütig und beherrschte. Und in seinem Verhalten voller Würde und Geduld. Wer durch Christus gerechtfertigt ist, wird entsprechend zu leben versuchen und nicht in extreme Verhaltensweisen abgleiten. Behandle andere mit Freundlichkeit und Respekt, auch wenn sie andere Meinung vertreten als du. Suche nach der Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist Freundlichkeit, Güte, Geduld, Liebe und Respekt. Manche kämpfen für die Wahrheit und benehmen sich so gemein wie der Teufel. Kein Mensch darf einen anderen Menschen gängeln, unterdrücken und herumkommandieren. Lies die Bibel im Zusammenhang. Lies vielseitig, dadurch weitet sich dein Horizont. Wer ein zu enges Gesichtsfeld hat, gerät leicht in Gefahr, irgendwelche extremen Ideen anzunehmen. Konzentriere dich darauf, was Gott ganz klar offenbart hat. Wenn du diese Dinge studierst, wirst du genug zu tun haben. Es gibt eben Dinge, die Gott nicht klar offenbart. Manche Dinge können wir einfach nur glauben, weil Gott sie gesagt hat. Sei lieber zu barmherzig als zu hart. Irre dich lieber auf der Seite der Menschen und der Barmherzigkeit als auf der Seite der Strenge und Härte. Aus der Schatzkammer der Zeugnisse lesen wir, alle Nachfolger Christi sollten so miteinander umgehen, wie wir wünschen, dass der Herr auch mit uns in unseren Fehlern und Schwächen umgehe. Wir irren alle und brauchen sein Erbarmen und seine Vergebung. Setze dich für die Einheit der Gemeinde ein. Respektiere die Autorität der Gemeinde. Wenn Gott neues Licht für die Gemeinde hat, dann wird seine Gemeinde führen. dann wird er seine Gemeinde führen und nicht nur hier und da ein paar Einzelne. Respektiere die Individualität des anderen. Gott führt jeden Schritt für Schritt. Mach dein Gewissen nicht zum Maßstab für andere. Der andere kann es mit Gott genau aufrichtig meinen, wie du, und dennoch eine andere Meinung haben. Unterstelle anderen die bestmögliche Motivation. Beurteile nicht nach den Äußeren. Unterstelle die besten Motive. Das Wirken der Apostel auf Seite 318 schreibt Ellen White: Eine Liebe, wie Christus sie verkörpert, sieht die Beweggründe und Taten der anderen nur im besten Licht. Sie stellt deren Fehler nicht unnötigerweise heraus und leiht der üben Nachrede kein Ohr, sondern verweist lieber auf die guten Eigenschaften der Mitmenschen. Beachtet bitte den Unterschied zwischen Regeln und Prinzipien. Manche setzen sich so eifrig für Regeln ein, dass sie das Prinzip vergessen. Matthäus 23, Vers 23 steht: Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel, und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Sei mit dir selbst konsequent und mit anderen barmherzig. Sei bereit, Rat anzunehmen. Sei missionarisch aktiv. Wenn wir uns dafür einsetzen, dass Menschen Jesus kennenlernen, wird unser Herz weit und wir haben keine Zeit für Streit über Nebensächlichkeiten. Jesus liebt sie. Jesus liebt dich. Er möchte seine Kinder vor Fanatismus schützen. Er möchte sie auf einen guten Weg führen. Sagen Sie ja zu ihm. Luther war auf einem Weg. Luther hatte begriffen, was es heißt, Gottes Kind zu sein. Er hatte die Auffassung, dass Gott ihm gnädig sein kann durch Glauben, nicht durch Werke. Luther hatte erkannt, dass wir auch als sündige Menschen zu Gott kommen können, dass wir seine Probleme, unsere innersten Bedürfnisse bringen können, dass wir zu ihm immer und jederzeit kommen können. Ohne Buße, ohne Beichtstuhl, den andere Glaubensauffassungen haben, die einen Mittler braucht, um zu Gott zu kommen. Wir brauchen keinen Mittler außer Jesus. Wir können jederzeit zu ihm kommen. Ich wünsche Ihnen und ich wünsche mir, dass uns diese Erkenntnis zuteil wird, dass wir auf Gott vertrauen, dass wir zu ihm kommen und dass er unser Erlöser ist. Amen.